Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 13. Februar 2023. Ein historisches Datum, kommen wir gleich drauf. Andreas, wie sieht's denn mit dem Wetter aus? Den See sehe ich auf jeden Fall.
Ja, der See ist wunderschön vor uns. Er changiert in Silber. Vorhin hatten wir noch blauen Himmel. Jetzt wird er wieder ein bisschen bedeckt. Und das liegt daran, dass wir wieder Schneefall erwarten. Habe ich gerade gesehen, eine Sondermeldung. Wir erwarten heute einen Schneesturm mit ungefähr 25 cm neuen Schneefällen. Das heißt, bei Schneestürmen können natürlich dann auch Verwehungen auftreten, die ohne weiteres auch mal einen Meter oder höher sein können. Also es ist ein bisschen was zu tun.
Ja, für dich auf jeden Fall. Das ist nun mal so im Winter und Klimawandel hin, Klimawandel her. Hier ist es eben auch zwischendurch richtig kalt und winterlich. Ja, ich habe es gerade gesagt, ein historisches Datum, ein bewegendes Datum, der 13. Februar 1945. Andreas, eigentlich war der Zweite Weltkrieg so gut wie vorbei und dann kam noch mal für zwei heftige Tage, ein Angriff auf Dresden, der viele, viele hunderttausende Menschenleben gefordert hat.
Ja, das ist eben halt vor 78 Jahren, das war im Februar 1945. Das wissen natürlich viele von uns, sind unglaublich viele Menschen in einem Angriff durch einen Bombenangriff der Engländer ums Leben gekommen und es war eine große Tragödie im Bereich des Zweiten Weltkrieges. Und auch wenn die Hofmedien über diesen historischen Vorgang einer solchen großen maschinellen Tötungsmaschine nicht berichten, die damals gelaufen ist, weil man ja argumentiert, es gab auch auf der anderen Seite Tötungsmaschinen, aber man darf aus meiner Sicht die Opfer nicht gegeneinander aufwiegen. Das ist aus meiner Sicht gefährlich. Und aus diesem Grunde gedenken wir der Opfer hier ganz klar in Dresden, die damals Furchtbares erleben mussten.
Ja, auch in meiner Familie gab es mittelbare und unmittelbare Opfer, was diesen Angriff angeht. Und wenn man die Schilderungen der Überlebenden hört, dann kann man sich das ganze Ausmaß kaum vorstellen. Wir haben euch eine Dokumentation eingestellt, die findet ihr vor unserem Podcast. Die ist schon vor einigen Jahren aufgenommen worden, als noch Zeitzeugen, einige jedenfalls mehr, hier auf dieser Erde gewesen sind. Inzwischen sind ja viele auch nicht mehr hier, rein aus Zeitgründen. Und es ist spannend, diesen Menschen zuzuhören. Also wie gesagt, ich kenne das so aus unseren Familienberichten, wo wir Kinder oder auch später Jugendliche das kaum glauben konnten.
Und wir wollen uns diese Geschichte auch immer wieder bewusst machen. Und zwar nicht nur die jetzt, was Dresden anbelangt, sondern die gesamte Geschichte. Und das ist genau das Problem, was wir derzeit haben, dass die führende Politik in Berlin zurzeit die Gräueltaten zum Beispiel des damaligen Regimes relativiert. Das ist für mich eine dramatische Geschichte. Anders ist es für mich nicht erklärbar, wie auch momentan diese Kriegstreiberei, die momentan in irgendwie allen Köpfen ist. Man ist richtig heiß auf Krieg, habe ich das Gefühl, heiß auf Waffen. Und ich glaube, die Menschen machen sich da wenig Gedanken drüber. Und gerade diese unglaubliche, dramatische Historik in Dresden damals ist ein Zeichen dafür, was es bedeutet, wenn Menschen eben halt sterben. Eine solche Munition kostet nicht einmal einen Dollar und ist in der Lage, einen Menschen zu zerfetzen. Und darüber sollte man sich auch mal klar sein, was die einfache Waffenlieferung anbelangt. Und auf diese Bombenabwürfe mit den Brandbomben, da wollen wir uns jetzt gar nicht reindenken.
Ja, und trotzdem kann man der und sollte man der Opfer gedenken. Denn es ist, wie gesagt, ein historischer Einschnitt gewesen. Andreas, spannend ist und eigentlich auch traurig, wie die Hofberichterstatter heute damit umgehen. Es wird viel berichtet über die Demonstrationszüge zum Gedenken an dieses historische Datum. Aber es scheinen da offenbar tatsächlich ausschließlich Nazis bzw. Neonazis auf den Straßen zu sein, wenn man den Hofberichterstattern glauben will.
Also ich finde es weit weniger tragisch, wenn man an Menschen gedenkt, die ums Leben gekommen sind und das rücksichtslos und brutal gegenüber dem, wenn ein Bundeskanzler sagt beispielsweise, wir dürfen uns durch die Geschichte des Zweiten Weltkrieges nicht ständig geißeln, sondern wir müssen die Führungsrolle wieder in Deutschland Deutschland erkennen. Das ist für mich etwas anders zu bewerten. Und hier sehen wir, hier werden die Realitäten komplett einfach ins Gegenteil verkehrt.
Wir kommen zu unserem aktuellen Thema. Also es ist spannend, wenn man jetzt in die Medien hineinschaut, international, weltweit, in Deutschland, deutschsprachig, dann scheint offenbar eine Invasion Außerirdischer bevorzustehen und wir werden darauf vorbereitet. Also ich möchte euch mal einfach ein paar Schlagzeilen vorlesen. Der Spiegel zitiert einen US-General, der über Aliens spricht und diese nicht ausschließt und sagt, wenn eine Bedrohung kommt, dann schieße ich die ab. Oder andere Zeitungen berichten, also beispielsweise in diesem Artikel zu diesem US-General, da heißt es, NTV berichtet auch darüber, angesichts des Abschusses mehrerer rätselhafter Flugobjekte durch das US-Militär gehen wilde Spekulationen um, was über dem Himmel in Nordamerika los ist. In sozialen Medien wird bereits über eine mögliche Invasion von Aliens sinniert. Auf die Frage einer Reporterin, ob das US-Verteidigungsministerium ausschließen könne, dass Außerirdische hinter den ominösen Flugkörpern steckten, antwortete der Befehlshaber des nördlichen US-Kommandos General Glenn Van Herk am Sonntagabend wörtlich: Ich überlasse es den Geheimdiensten und der Spionageabwehr, das herauszufinden. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts ausgeschlossen. Ja, und ob das jetzt eine Aussage ist, die die Spekulationen eindämmen könnte, das bleibt die Frage. Und was gibt's jetzt in den letzten Tagen alles für Meldungen? Da hatten wir den chinesischen Ballon, der eigentlich nicht wirklich eingeordnet werden konnte. Dann hat das US-Militär vor dem Wochenende, also am Freitag, ein Objekt von der Größe eines Kleinwagens über Alaska abgeschossen. Einen Tag später meldet die US-Luftraumüberwachungsbehörde NORAD, dass sie ein nicht identifiziertes Objekt über Kanada verfolgt und das ist dann schließlich auch abgeschossen worden über dem Luftraum über Yukon. Und auch über dem US-Bundesstaat Montana wurde ein Objekt entdeckt. Das hat der Kongressabgeordnete Matt Rosendale mitgeteilt. Und man hat also Kampfjets dorthin geschickt, aber ja, das Objekt wurde nicht mehr gefunden. In Uruguay hat die Luftwaffe eine Sichtung von blinkenden Lichtern am Himmel untersucht. Und es heißt also, dass da auch einige Piloten gesagt haben, ja, das ist also eine ganz merkwürdige Sache. Andreas, eigentlich, wenn ich das jetzt hier mal an dieser Stelle vorziehen darf, warten wir schon länger auf eine Sammlung solcher Meldungen, weil die durchaus in ein Drehbuch passen könnten, über das wir nachher sprechen. Was glaubst du, ist das der Zeitpunkt jetzt, dass eine neue Manipulationsstufe gezündet wird?
Das ist gut möglich. Also ich muss dazugeben, bevor ich die grünen Bücher kannte, über die wir immer wieder reden, im Lichte der Wahrheit, war ich selbst ein begeisterter, ich sag mal, Trekkie. Das ist jetzt ein bisschen überzogen. Also ich bin jetzt nicht in irgendwelchen Uniformen durch die Gegend gelaufen, aber ich habe mir gern zum Beispiel Raumfilme angesehen von irgendwelchen Außerirdischen und so weiter und so fort. Und es war für mich gar nicht so einfach, als ich dann die grünen Bücher las und stellte fest, was das alles auch für ein Irrsinn ist, der da zum Teil hintersteht, so wie es denn dargestellt wird. Und es war für mich natürlich erstmal so ein Stück neue Einordnung der Erde. War gar nicht so leicht für mich, weil es hat mir auch Freude gemacht. Deshalb kenne ich auch viele, die dieses UFO-Bild mit diesen grünen Männchen oder was auch immer verteidigen und erklären ganz genau, wie das ist. Aber ich sehe das schon mittlerweile ein bisschen entspannter. Es ist natürlich überhaupt nicht auszuschließen, dass diese neuen medialen Aktionen, die wir jetzt mit diesen ganzen UFO-Sichtungen und all diesen Dingen eben halt hier hören, und zwar von allen Seiten, das ist ja konzertiert, zumindest wirkend, dass sie ebenfalls zu der Agenda gehören, die sich jetzt der Pandemie und Kriegsangst relativ lückenlos anschließt. Und Klimakrise, das passt ja irgendwie zusammen. Und ich bin hier erinnert so ein bisschen an die Roswell-UFO-Hysterie, die sich in den 1950er Jahren da entwickelt hatte, als man 1947 angeblich in einer Nähe der Kleinstadt Roswell im US-Bundesstaat New Mexico fliegende Untertassen gesehen hatte. Und die gefundenen Trümmer gehörten dann offenbar zu einem abgestürzten Wetterballon mit einem Radarreflektor, womit man dann die Hysterie natürlich richtig anheizen wollte, denn diese profane Erklärung der offiziellen Regierung bediente erst recht die Fantasie. Nein, nein, ich hab's ja gesehen, da hat es geblinkt und sonst was. Und dann gingen die Leute erst richtig ab.
Ja, diese fliegenden Untertassen, das sind ja auch Objekte, die Fantasien freisetzen, wie du sagst, seit zig Jahren, Jahrzehnten. Und ich möchte mal einmal ganz kurz erwähnen, dass es, so wie es ja offenbar Strategien gibt, wie man die Weltherrschaft übernehmen kann mit künstlicher Intelligenz, mit digitaler Identität. Das Ganze erreicht man nur über Nebenwege und Umwege, zum Beispiel eine Pandemie und ein flächendeckendes mRNA-Spritzen. Dann natürlich die Klimakrise, wo die Menschen jetzt unter die Kontrolle gebracht werden durch die CO2-Emissionspapiere, durch vielleicht irgendwann dann auch Sozialkreditpunkte, die man bekommen kann oder eben nicht. Und es scheint also nicht nur eine Verschwörungstheorie zu sein, dass eine Agenda am Ende der Zeit die Menschen unter ihre Knute bekommen soll, die der Machthabenden sozusagen. Das möchte ich vorweg schicken, unsere ganz klare, nicht nur Meinung, sondern Überzeugung ist, sie werden es nicht schaffen. Bis zum Ende der Zeit werden sie all das, was sie vorhaben, nicht schaffen. Und diese Alien-UFO-Geschichte, die scheint ja auch aus Thinktanks erdacht zu sein, Andreas, um die Menschen zu beeinflussen, Brain zu waschen. Ich meine, wir sehen, wie begeistert die Hofberichterstattungsmedien auf dieses Thema aufsteigen, also aufspringen. Sie glühen vor Eifer in ihrer Berichterstattung. Und diese Form jetzt möglicherweise die Menschen, du wirst das gleich detailliert erklären, wie sie es vorhaben, in eine neue Panik zu bringen, in eine neue Unsicherheit, zeigt, dass da doch wirklich viel mehr dahinter stehen könnte. Und wir beide warten eigentlich schon einige Zeit auf dieses Szenario. Wir wussten, dass das kommen würde oder wir hatten es erwartet. Verschwörung hin, Verschwörung her. Aber andererseits geht es jetzt doch sehr schnell. Da muss man sich ja auch fragen, warum. Also, mit diesen Berichten hält man ja die Alien-Fantasien am Köcheln.
Also ich sehe gerade, wie einige momentan, auch die, die ich kenne, ganz entsetzt sind, dass wir dieses Thema jetzt abtun, mehr oder weniger auf diese Art und Weise. Wir müssen damit rechnen und ich weiß und ich diejenigen, die mir jetzt ganz viele Mails schreiben, um mir zu erklären, wo sie beweisen können, dass es das alles gibt und dass das alles richtig ist, lasst es, ich lese es nicht. Ich habe diese Dinge, ich habe mich wirklich lange damit beschäftigt, mit diesen Themen. Und ich habe hier mal eine Rede vom ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan herausgesucht. Und zwar am 21. September 1987, so ist es richtig, da hielt Reagan eine Ansprache an die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Und ich zitiere jetzt Ronald Reagan. In unserer Besessenheit von aktuellen Gegensätzen vergessen wir oft, wie sehr alle Mitglieder der Menschheit vereint sind. Vielleicht brauchen wir eine universelle Bedrohung von außen, damit wir diese gemeinsame Bindung erkennen können. Ich denke gelegentlich, wie schnell unsere weltweiten Differenzen verschwinden würden, wenn wir eine außerirdische Bedrohung von außerhalb dieser Welt ausgesetzt wären. Und doch frage ich Sie, ist nicht schon eine fremde Kraft unter uns? Was könnte den universellen Bestrebungen unserer Völker fremder sein als Krieg und Kriegsgefahr? Zitat Ende. Also hier wird so eine Art Weg bereitet. Man muss wissen, Ronald Reagan war ja auch ein Schauspieler. Und das passt natürlich irgendwie ganz gut auch in diese momentane Situation.
Ja, das war ja auch die Zeit, wo man vermehrt anfing, intern auch in den Militärbereichen über diese Thematik nachzudenken, auch offen nachzudenken. Und es ist eigentlich gar keine Verwunderung, dass Reagan das ausgerechnet in der Zeit denn schon mal vorangekündigt hat. Und diese ganzen Thinktanks, diese Militärstrategien und so weiter, Andreas, um die Menschheit zu verändern, die sind ja auch tatsächlich auf langfristig ausgelegt. Also wenn Reagan das damals gesagt hat, wird er das vielleicht in dem Bewusstsein getan haben, selber diese Entwicklung nicht mehr zu erleben.
Mit Sicherheit. Das ist der Punkt, dieses Langfristige. Und das ist der Unterschied gegenüber dem normalen Bürger, der sehr ungeduldig ist und ganz schnell immer irgendwelche Effekte sehen will, während die großen Prozesse teilweise über Jahrhunderte angelegt werden. Das Ganze gilt natürlich auch schon wieder als Verschwörungstheorie. Aber das können wir ja nun mittlerweile deutlich ableiten, denn wenn man rückblickt in die Geschichte über 100, 200 Jahre der einzelnen industriellen Revolutionen, dann lassen sich ja Verbindungen aus der religiösen Sichtweise, der monetären Sichtweise, der ökonomischen Sichtweise, soziologisch und so weiter, kulturell, zivilisatorisch und so weiter, lässt sich alles zusammenbauen und dann wird natürlich irgendwo auch ein Zopf raus, den man dann analysieren kann.
Ja, wir gehen deswegen jetzt explizit auf dieses Thema ein, weil es durchaus sein könnte, dass dies jetzt ein Dauerthema in den Medien wird. Und was wir euch einfach vermitteln möchten, ist, bleibt in eurer Kraft, bleibt normal, lasst euch davon nicht beirren. Am besten, ja gut, man kann das durchlesen, um sich selber ein Bild zu machen. Wir tun es meistens gar nicht. Wir lesen die Überschriften und sagen, okay, kommt in Ablage P. Das ist einfach, der Artikel gehört zu dieser Agenda. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen näher auf das Thema ein, damit wir alle ein bisschen einen Überblick haben über das, was uns jetzt eventuell erwartet. Ja, wie gesagt, viele Mainstream-Medien, viele Hofberichterstatter, auch Politiker weltweit, aber auch das Militär weltweit, die stoßen jetzt alle in dasselbe Horn. Ja, leider eben auch aus der alternativen Szene einige, aber das muss halt auch jeder selber wissen, was er da verantworten kann. Und da gibt es ein Projekt, also ich habe mit einigen hier in unserem Umfeld gesprochen, auch gute Militärkundige, und da kam es wie aus der Pistole geschossen, ja, das ist das Projekt Blue Beam. Und Blue Beam, was ist das? Also, da muss man einen Autor kennen, Serge Monast. Und dieser Serge Monast, der hat Mitte der 90er Jahre ein Buch veröffentlicht, eine Art Manifest. Er versteht sich als Enthüllungsjournalist. Und in diesem Manifest hat er diese wilde Theorie erläutert, die eben, wie gesagt, in bestimmten Kreisen bis heute berüchtigt geblieben ist. Projekt Blue Beam. Andreas, es wird ja oft auch von sogenannten Autoren oder auch Drehbuchautoren werden ja Riesenglanzfilme in Hollywood produziert, um eventuell auch solche Themen mit voranzubringen. Vielleicht gehört ja auch dieses kleine sympathische E.T. dazu.
Ja, so ist es. Also wenn man die Schöpfungsgesetze wirklich so ein bisschen studiert hat, dann weiß man natürlich, was möglich ist und was nicht. Und so kann man das Ganze auch mit einem gewissen Lächeln, nicht mit einem Belächeln im Sinne von jemandem auslachen, sondern mit einem gewissen Schmunzeln wahrnehmen, wie die Menschen dann aufspringen, leider wie gesagt auch aus der alternativen Szene, weil es einfach in ihr Weltbild passt und dann das Realitätsinteresse dann außer Kraft gesetzt wird manchmal. Serge Monast zufolge würde das von der NASA und den Vereinten Nationen entworfene Vier-Stufen-Projekt diesen Organisationen, also der Macht, ermöglichen, das zu erreichen, was sie als ihr ultimatives Ziel ansehen, nämlich die Schaffung einer New Age-Religion. Das ist das Hauptproblem, und zwar unter der Führung des Antichristen, um eine Diktatur dann der neuen Weltordnung zu errichten. Lasst es alles mal so ganz sauber auf der Zunge zergehen, was wir hier so besprechen. Die NASA, so glaubte Monast, würde das Projekt Blue Beam mit einem systemfortschrittlichen Gedankenkontrolle ausstatten und dann mit einer streng geheimen Technologie auch umsetzen können.
So, bei dieser streng geheimen Technologie fällt einem natürlich eine Menge ein. Was ist das? Hat das was mit Harp zu tun? Das ist ja auch keine Verschwörung mehr. Das ist ja von den Hofberichterstattern, wie wir gerade neulich berichtet haben in unserem OS-Video, durchaus als ganz normale Waffe sogar inzwischen zu bezeichnen. Aber eben auch, was macht die mRNA-Spritze in Verbindung mit 5G? Da gibt es viele Fragen, die wir hier nicht beantworten können. Aber Monast wird ja ziemlich konkret und nochmal, wir wollen das immer wieder betonen, wir versuchen hier eine mögliche Verschwörungstheorie aufzudecken und zu erklären.
Zu beleuchten vor allem. Also was da drin steht, ob es eine Verschwörungstheorie ist, wird sich zeigen. Nach dem Projekt Blue Beam wäre also der erste Schritt interessant. Die Erzeugung künstlich erzeugter Erdbeben an strategischen Orten auf der ganzen Welt. Und diese Erdbeben würden nach den Vorstellungen der Verschwörer irgendwann, das muss jetzt nicht sofort sein natürlich, Artefakte zutage fördern, die dann darauf hinweisen, dass die religiösen Lehren aller Nationen seit Jahrhunderten missverstanden werden und somit alle Religionen damit in Misskredit gebracht werden. Also ob das jetzt Moslems sind oder das sind Buddhisten oder das sind Christen, die werden jetzt alle in Misskredit gebracht. Monast behauptete sogar, dass Filme wie 2001 Odyssee im Weltraum, dass viele kennen den Film, bereits die psychologische Grundlage für diesen Schritt gelegt hätten, indem sie Geschichten präsentieren, in denen mysteriöse, ausgegrabene Objekte alles in Frage stellen, was die Menschen über sich selbst und ihre Welt wissen. Man muss wissen, die Menschen stehen tatsächlich auf Verschwörungstheorien und alles, was so ein bisschen kribbelt, das macht sie ganz heiß. Und da setzt dann auch der Verstand aus. Und wir wollen einfach mal in der logischen Struktur bleiben, könnte es eine solche Agenda geben.
Ja, und ich möchte jetzt hier auch noch mal einschieben. Außerirdisch ist durchaus vieles. Ja. Also das Jenseits zum Beispiel mit auch erdgebundenen, noch nicht hinübergegangenen Seelen. Ja, das ist natürlich voll mit diesen Außerirdischen. Und natürlich gibt es auch Eingriffe außerirdischer Art vom Himmel, von Himmelskräften, von Naturgewalten. Aber dies alles bleibt im Rahmen der Naturgesetze. Und dieses Wirrwarr, was jetzt entsteht, nämlich eben auch Außerirdische mit Antennen auf dem Kopf und nur einem Auge oder gar keinen Augen und irgendwelchen Sensoren darzustellen, das ist einer großen und blühenden Fantasie geschuldet, hat aber mit den Gesetzen der Natur herzlich wenig zu tun. Andreas, wir haben gestern am Küchentisch vor allem über die Phase nach der ersten Verwirrung der Menschen gesprochen. Und Serge Monast spricht demnach von einer gigantischen Weltraumshow, die am Tag X, der könnte jetzt gerade schon erfolgt sein, gestartet wird.
Also es ist wirklich interessant, also so verschwörungstheoretisch das klingen mag, wenn ich mir momentan die ganzen Zeitungsartikel ansehe in Deutschland von den großen Leitmedien, den sogenannten, den Hofberichterstattern, dann sind die ja offenbar voll auf Stoff und bereiten und hauen momentan wirklich diese Verschwörungstheorie ja auch mit nach außen. Anders ist es für mich nicht erklärbar. Denn in dieser zweiten Phase des Projektes Blue Beams würden dann dreidimensionale optische Hologramme sowie Laserprojektionen von holographischen Bildern dann über den Himmel strahlen. Also ist auch ganz interessant.
Ich schiebe mal ganz kurz was ganz Aktuelles ein, nämlich eine CNN-Berichterstattung, die ich gerade, während du gesprochen hast, gefunden habe. Und zwar wird bei CNN berichtet über Pilotenberichte, also Berichte der Flieger, die UFOs gesehen haben wollen. Also hier heißt es, Piloten, die in die Luft geschickt wurden, um mehr über die Objekte zu erfahren, zum Beispiel was am Freitag vor der Nordküste Alaskas abgeschossen wurde, Die können sich laut einem Bericht nicht einigen, was sie gesehen haben. Das Objekt wurde erstmal sogar Donnerstag entdeckt, meldet CNN. Und demnach wurden F-35 Kampfflugzeuge entsandt, um mehr darüber zu erfahren. Und die Berichte, die die Piloten zurückbrachten, waren so unterschiedlich, berichtet CNN, unter Berufung auf eine mit den Informationen vertraute Quelle. Da werde ich gerade getriggert, weil war das nicht Seymour Hersh, der auch nur über vertraute Quellen, ohne Namen zu nennen, berichtet hatte. Aber ich gehe hier mal weiter. Also einige Piloten behaupten, das Objekt habe ihre Sensoren gestört. Andere waren verblüfft darüber, wie sich das Objekt in seiner Höhe von etwa 40.000 Fuß bewegte. CNN berichtet, dass das über Alaska abgeschossene UFO möglicherweise ein außerirdisches Raumschiff war. Wörtlich, als sie sich das Objekt ansahen, konnten sie kein erkennbares Antriebssystem identifizieren und sie wussten nicht, wie es sich in der Luft hielt. Und nach Angaben von ABC, einem anderen Fernsehsender der USA, beschrieb ein nicht namentlich genannter US-Beamter das Objekt als zylindrisch und silbergrau. Vielleicht hat es sogar changiert, wer weiß. Und es flog nicht mit irgendeiner Art von Antrieb. Also es heißt, wenn das also ballonähnlich gewesen ist, wir haben einfach nicht genug Informationen, so der Beamte. Und hier wird auch noch der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, zitiert, der am Freitag gesagt hatte, gegenüber der Washington Post, also es sind so große Medien jetzt voll mit drin, dass nur wenige Einzelheiten über den Zweck des Objekts bekannt seien. Wir wissen nicht, wem dieses Objekt gehört.
Nun muss man eines dazu wissen, wenn es sich tatsächlich um diese dreidimensionalen optischen Hologramme handelt, die mit Laserprojektion quasi in den Raum geworfen werden, das heißt also, der Äther, die Luft quasi wie eine Leinwand fungiert, dann braucht das Ding auch keinen Antrieb und die brauchen sich auch nicht fragen, wie sich das Ding hält. Es besteht nämlich nicht aus Materie, sondern es ist eine Projektion. Eine Projektion kann auch nicht runterfallen. Und wenn man jetzt natürlich sagt, ich habe es ja gesehen, das ist die Geschichte damals, die wir hatten, auch in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahren in New Mexico, als es hieß, ich habe die alle genau gesehen mit meinen bloßen Augen und deshalb weiß ich auch, dass es sie gab. Und wenn man die Dinger dann abschießt, findet man interessanterweise nichts. Allerdings hatte man damals zum Beispiel dann in New Mexico die berühmte Area 51. Ich bin übrigens in New Mexico dort gewesen mal und das ist dann alles wirklich hervorragend gemacht, auch medienwirksam gemacht. Niemand darf dort rein, weil dort angeblich irgendwelche Aliens noch liegen und die keiner sehen darf. Das Ganze kann natürlich auch zu einer gigantischen Show gehören.
Ja, darüber reden wir ja, Andreas. Also, wenn die jetzt diese Hologrammbilder in den Himmel strahlen. Was sagt denn dieser Informant hier darüber? Was würden diese Bilder zeigen?
Also Monas geht davon aus, zumindest laut diesem Plan, dass man dann Projektionen von Jesus, Mohammed, Buddha, Krishna und so weiter quasi in einem einzigen Bild verschmelzen lässt. Also um die Menschen total zu verunsichern, dass sie ihre eigenen Religionen dann eben in Frage stellen.
Also das sind ja dann hier zusammengesammelt, ist es ein großer Teil der verschiedenen Weltreligionen, wenn du die alle nennst. Und wenn der Serge Monas das damals schon wusste, naja, also wenn wir diese Informationen haben, dann sind wir ja eigentlich auf alles ganz gut vorbereitet. Wie soll das Ganze denn eigentlich technisch funktionieren?
Ja, diese Technologie, die erläutert Monas auch relativ detailliert, die hinter dieser Darstellung dann stecken soll und sagte, dass die Verschwörer weltraumgestützte, lasergenerierende Satelliten verwenden würden, um simultane Bilder am Himmel des Planeten zu projizieren, und zwar in jeder Sprache und jedem Dialekt, je nach Religion. Es ist schon sehr spannend. Also während sich der gesamte Himmel dann in eine riesige Kinoleinwand verwandelt, würde dieser neue Gott dann zu jedem in seiner eigenen Sprache sprechen. Das klingt völlig abgehoben. Wenn ich mir aber, wie gesagt, die aktuellen Entwicklungen ansehe, klingt das fast wie eine Vorbereitung.
Also nochmal, wir bitten euch, wenn da jetzt in der nächsten Zeit einige Dinge mehr entbehren, entblößt, entblättert werden, was das alles bedeuten könnte. Bitte, bitte bleibt in eurer Kraft und bleibt auch im Gottvertrauen, im richtigen und wahren Gottvertrauen. Denn Andreas, bevor wir nochmal über diese Bilder sprechen, nochmal eins. Es ist ja doch ein sehr zeitiger Zeitpunkt jetzt, dass man also, Klimakrise ist ja noch gar nicht entlarvt, wird aber langsam entlarvt. Die mRNA-Spritzen, da ist sehr viel Kritik im Moment weltweit im Raum gegenüber den Firmen, gegenüber den großen NGOs, die das Ganze ja mit angefeuert haben. Hältst du das für möglich, dass die sowas jetzt vorziehen?
Also es ist durchaus in Erwägung zu ziehen, denn bestimmte Dinge haben nicht funktioniert so richtig. Diese Pandemie, die viele auch als Plandemie bezeichnen, wir sehen die gesamten Strukturen, die ganz sachlich sind, dieser großen Geldgeber, der großen Oligarchen in USA, die eine WTO, eine WHO quasi gewissermaßen annektiert haben. Das ist ja eine Annexion im Prinzip. Und das sind dann die Nichtregierungsorganisationen, die eigentlich mehr regieren als die vermeintlichen Regierungsorganisationen wie die Präsidenten und die Minister und die Abgeordneten, die eigentlich zu allem nur noch abnicken, das Ganze. Also, und trotzdem funktioniert es nicht, denn selbst wenn die veröffentlichte Meinung uns suggerieren will, dass die Masse hinter dem System steht, wissen doch viel zu viele, dass die Masse genau das Gegenteil tut. Es ist die Schweigespirale, die sie zurückhält, aber im Unterbewusstsein haben sie kaum Personen, Menschen, Völker, die hinter ihnen stehen, sondern die maximal sich raushalten und wollen gar nichts mehr wissen. Während in der alternativen Szene viele Menschen dabei sind, die sagen, halt, stopp. Deshalb ist auch so wichtig, dass wir dieses Thema hier ansprechen, dass die alternative Szene sich jetzt möglichst nicht hinter diese neue UFO-Story hinterschieben lässt, nur weil es in ihr Weltbild passt. Wenn wir wirklich eine Chance haben wollen, durchzukommen durch diese Richtung in eine vernünftige, ehrliche, aufrechte Welt, dann müssen wir versuchen, diese Zusammenhänge wirklich sehr genau zu beobachten.
Und wenn jemand noch zweifelt und sagt, naja, vielleicht ist ja doch was dran, spätestens der Beweis, wie die Hofberichterstattungsmedien weltweit geschlossen auf diesen Zug aufspringen, und wir werden da noch einige Wunder erleben, kann uns zeigen, aha, über andere Dinge wird nicht berichtet, aber hierüber, warum wohl? Okay, und diese sogenannten Qualitätsmedien, Andreas, die unterstützen ja damit auch energetisch dieses Bild.
Natürlich. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Ja, natürlich, wenn beispielsweise die Machtstrukturen plötzlich überrascht wären durch UFOs, würden sie alles machen, ihre Medien dahin zu bringen, dass sie nicht darüber berichten, weil sie nicht wissen, in welcher Form es ihre Macht beeinträchtigen könnte und sie ihre Macht dadurch verlieren. Dadurch, dass aber generelle Hochrangigste darüber sprechen, ist es offensichtlich wie ein offenes Buch, dass sie es wollen. Und wenn sie es wollen, ist die Frage für mich, ob sie es nicht auch gemacht und erfunden haben. Aber gehen wir einfach mal einen Schritt weiter in die Sichtweise von dem Herrn Monas. Das ist ja auch für mich eine spannende Sache. Demnach würde dann im dritten Schritt die Gedankenkontrolle der Menschen in den Mittelpunkt rücken.
Was für ein Zufall.
Was für ein Zufall, die Gedankenkontrolle. Also ihr müsst wissen, wenn ihr irgendwann die großen geistigen religiösen Führer am Himmel seht und lauter UFOs, die da irgendwo am Himmel hängen und sich jeder fragt, warum die nicht runterfallen, dann wisst ihr, okay, das ist jetzt ein Schritt weiter. Als nächstes kommt die Gedankenkontrolle, auf die man es bei mir abgesehen hat, die dann in den Mittelpunkt dann rückt. Telefonische Kommunikationsgeräte würden dann Wellen aussenden, die jede Person in ihrem eigenen Kopf erreichen, um sie davon zu überzeugen, dass ihr eigener Gott aus den Tiefen ihrer eigenen Seele zu ihnen spricht. Also ihr merkt, was das hier für eine Dimension ist. Und bei diesem vermeintlich völlig absurden Thema, da kommen mir schon einige Gedanken wie der angestrebten KI um jeden Preis, 5G und so weiter.
Ja, ganz klar. Und jetzt ist die Frage, ob der Serge Monas denn erklärt, wie jetzt dieser ganze Vorgang explizit funktionieren soll.
Also es geht danach darum, dass solche Strahlen dann von Satelliten aus den Speichern von Computern gespeist werden, die riesige Daten über jeden Menschen auf der Erde und seine Sprachen gespeichert haben. Das sind ja die Daten, die von uns überall gespeichert werden. Das heißt, jeder kann ja individuell erreicht werden dann.
Und wenn es so weit kommt, wie Harari, Schwab und Co. wollen, Andreas, dass jeder in absehbarer Zeit seinen Chip im Kopf hat, dann ist ja die Ansage von oben auf dem direkten Wege in unserem Kopf.
So ist es. Die Strahlen werden sich dann mit dem natürlichen Denken der Menschen vermischen, so ist es geplant, um das zu bilden, was wir diffuses künstliches Denken nennen. Ich sehe schon, wie jetzt beispielsweise einige vom Mainstream hier einige Sätze rausziehen und sagen, jetzt drehen sie völlig durch. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir Fokus und diese ganzen Dinge ansehe über die UFOs im Moment, dann hätten wir wirklich einen Grund durchzudrehen, weil das würde das Ganze ja belegen.
Man könnte ja sogar so weit spekulieren, die Frage zu stellen, ob diese ganzen KI, digitale Identität, Chip im Kopf und so weiter, dafür vorbereitet wurden, um dieses Szenario hier dann einzuführen, um die Menschen völlig verrückt zu machen.
Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es so läuft, denn wir dürfen nie vergessen, wir dürfen nie einen Punkt isoliert betrachten und sehen, wozu führt das, sondern die hybride Führung gegen die Menschen immer erkennen. Auf vielen verschiedenen Ebenen, ob das jetzt ein Coronavirus ist, ob das eine Klimaerwärmung ist, die CO2-basiert ist, eines der wichtigsten Grundstoffe für jede Pflanze, damit sie gut wachsen kann und so weiter. Also wenn wir uns diese Dinge ansehen, diese ganzen kriegerischen Ereignisse, jetzt kommt eben halt diese ganze KI mit dazu, 5G kommt mit dazu, die komplette Kontrolle, die sozialen Punktesysteme. Wir müssen das ja alles parallel beobachten. Da kommt eine Unschärfe rein, aber wir können nur durch diese Unschärfe das Gesamtbild dann wesentlich klarer erkennen. Das Problem, was wir haben heute Experten, die in irgendeinem Detail zu Hause sind und den Überblick verloren haben und nicht wissen, was in anderen Disziplinen gerade abläuft. Das ist das große Problem der Wissenschaft, weil wir keine Generalisten mehr haben.
Ja, also es geht ja noch weiter. Wir sind ja noch nicht am Ende dieses Papiers von oder dieses Manifestes von Serge, Monast, genau. Und zwar im vierten Schritt des Projektes Blue Beam soll es darum gehen, verschiedene Technologien zu nutzen, um die Menschen davon zu überzeugen, dass außerirdische Invasionen und die Entrückung selbst stattfinden, was es den Machthabern dann erleichtern würde, die Kontrolle über eine wieder einmal angstbesetzte Bevölkerung zu übernehmen. Und Monast sagt wörtlich, das NASA Blue Beam Project, also lasst es euch auf der Zunge zergehen, dieses Blue Beam Project kommt von der NASA. Und das sei, jetzt wörtlich, die oberste Direktive für die absolute Kontrolle der neuen Weltordnung über die Bevölkerung der gesamten Erde. Ich würde vorschlagen, sagt Monast, dass Sie diese Informationen sorgfältig untersuchen, bevor Sie es als fanatischen Irrsinn abtun.
Und das ist nochmal wichtig, dieses Blue Beam Project von der NASA ist laut Monast von der NASA. Also das ist auch nochmal wichtig, aber es passt hier irgendwie ganz gut alles in sich zusammen. Es ist ja nur ein Gedankenspiel. Wir diskutieren ja offen deklariert über eine Verschwörungstheorie. Also das ist nochmal ganz klar hier vermerkt. Abgesehen von dieser Hauptaussage des Projects Blue Beams sind auch andere Elemente der Theorie absolut bemerkenswert, insbesondere für die Verschwörungstheoretiker. Ein Bestandteil ist zum Beispiel, jetzt kommt, die Abschaffung des Bargeldes. Monas sagte zum Beispiel, dass der Plan nach einer Finanzkrise ausgeführt werden würde. Also kein kompletter Crash, sagte er, aber genug, um ihnen zu erlauben, eine Art Zwischenwährung einzuführen, bevor sie ihr elektronisches Bargeld einführen, um alles Papier- oder Plastikgeld zu ersetzen.
Oh, jetzt nimmt es aber wirklich Formen an. Wir können es ja erstmal dabei belassen. Und ich weise jetzt nochmal explizit darauf hin, wir haben hier gesprochen über eine Verschwörungstheorie, wollen Sie so auch etikettieren, die allerdings auch ein paar wirklich sehr realistische Bestandteile enthält.
Ja, ich finde es wirklich unglaublich spannend, jetzt auch als ersten Bericht mal diese wilde Theorie mit den aktuellen Begebenheiten hier abzugleichen. Die Medien sprechen halt von UFOs, die künstliche Intelligenz, das ist das Ziel der Macht. Und beim WEF treten dann Figuren auf mit ganz kruden Aussagen und sagen, der Mensch ist ein Kohlenstoffhaufen und den können wir auch noch programmieren. Dann treten Erdbeben auf und eine Diskussion um Habs steht im Raum. Interessanterweise gibt es dann auch noch Berichte darüber vom ZDF oder von NTV oder sonst welche großen sogenannten zitierfähigen Quellen, die diese Habtheorien und diese künstlichen Erdbeben unterstützen und auch quasi aus ihrer Sicht sogar belegen. Also all diese Dinge jetzt mal abgeglichen mit dieser Bloom-Beam-Theorie, das ist schon interessant.
Ja, Fortsetzung folgt mit Sicherheit, denn es wird noch einiges dazu passieren. Das ist unsere feste Überzeugung und immer wieder bleibt in der Ruhe. Guckt euch das mal selber an. Geht ins Internet, recherchiert Project Blue Beam, also wie das Beamen und wie die Farbe Blau, und schaut euch die Hintergründe an. Es gibt auch noch anderweitige Berichte darüber, auch Ankündigungen, was hier alles passieren wird. Und komischerweise, man landet immer wieder bei der NASA, beim Militär und so weiter. In diesem Zusammenhang, Andreas, wir hatten am Freitag über Elon Musk gesprochen, der ja seine Starlink-Satelliten aus der Ukraine zurückziehen will. Das hat einige Diskussionen ausgelöst. Und da hat sich jetzt zu Wort gemeldet der ehemalige NASA-Astronaut Scott Kelly. Und der hat Elon Musk öffentlich zugesetzt und hat ihn aufgefordert, seinen Internetdienst Starlink in der Ukraine im Gegenteil auszubauen. Und er forderte Elon Musk auf Twitter auf, der Ukraine zu helfen, sich vor einer möglichen völkermörderischen Invasion zu schützen, wie er geschrieben hat, nachdem SpaceX, also diese Satelliten von Elon Musk, den militärischen Zugang zu Starlink eingeschränkt hatte. Und Musk hat darauf auch reagiert.
Naja, hier sind wirklich zwei Dinge, die wirklich spannend zu beobachten sind. Erst einmal, dass hier ein staatlicher Funktionär von einem privaten Unternehmer gefälligst erwartet, dass er sich in den Krieg einzumischen hat und entsprechend auch da eine Bewaffnung liefert. Und in diesem Fall ist nämlich diese Starlink-Geschichte ein Teil der Bewaffnung, die man der Ukraine zuspielt. Und das gehört natürlich alles zum großen Spiel auch dieser Kriegstreiberei. Man will unbedingt den Krieg. Ich habe gerade gestern ja ein wunderbares Interview gesehen mit dem Herrn Wolfgang Grupp, der von Trigema ist. Und das fand ich ganz interessant. Und der sagte dann zum Beispiel, wenn ich nach Hause kommen würde und da sind zwei Menschen, die sich gerade prügeln und streiten, dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Versuche ich die beiden zu beschwichtigen, zu beruhigen und zu sagen, komm, hört auf, euch zu streiten, wir versuchen das in Ruhe zu regeln, bevor ihr euch noch schwer verletzt. Oder gehe ich jetzt rein in mein Haus, hole nochmal eine Axt und ein großes Messer und statte jedem der beiden Kontrahenten jeweils mit einer solchen Waffe auf und sagt so, und jetzt zieh zu, dann habt ihr das auch schneller fertig. Das ist so ein bisschen die Frage, die da jetzt momentan hintersteht. Deshalb ist ja auch offenbar die Geschichte mit der Frau, wie heißt sie denn, die mit dem Emma?
Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht.
Manchmal habe ich einfach Aussätze. Es ist zu viel bei diesen Informationen. Und dass die auch so angegriffen werden, weil sie sich für den Frieden einsetzen. Man muss sich heute rechtfertigen, wenn man sich für den Frieden einsetzt und sich nicht mehr rechtfertigen, wenn man sich für den Krieg stark macht. Das ist diese verdrehte Welt.
Ja, es gibt zu Recht übrigens, ich komme gleich wieder hier zu Starlink, es gibt zu Recht natürlich jetzt auch kritische Fragen unserer Leser, die natürlich auch zu Recht bemerken, dass dieses Petitionsportal, auf dem eben für den Frieden geworben wird, Change.org ist. Und Change.org ist nachgewiesenermaßen natürlich auch instrumentalisiert von den großen NGOs. Es gibt die Behauptungen, dass da auch Daten abgegriffen werden, dass man die Leute zuordnen kann, wofür unterschreiben sie, wofür nicht. Ich würde das ehrlich gesagt auch nicht ganz ausschließen. Und wenn ich jetzt höre, dass Sarah Wagenknecht zum Beispiel ausschließt, dass AfD-Politiker an diesen Friedensdemonstrationen mit teilnehmen, dann sehe ich da auch schon wieder Zerwürfnisse, die mir nicht gerade gefallen.
Das ist richtig. Ich bin auch nicht jemand, der jetzt da unterschrieben hat und dabei ist, aber ich bin jemand, der zumindest sagt, es kommt eine Energie des Friedens rein. Das heißt also, das Thema des Friedens auch wenn das zum Spiel gehören sollte. Es ist nicht nur eine Frage der Verwirrung, sondern eine Frage der Richtigkeit. Und wenn es um Frieden geht, ist es erstmal eine richtige Forderung. Und zwar egal, wer sie stellt und egal, auf wessen Plattform das stattfindet. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt solidarisiere. Ich werde mich mit Sarah Wagenknecht nicht solidarisieren können, weil sie zum Beispiel eine bekennende Marxistin ist und darin auch ihre Diplomarbeiten geschrieben hat. Aber das soll auch nicht heißen, dass ich sie jetzt ablehne, sondern ich sehe, es gibt bestimmte Dinge, mit denen ich übereinstimme, da stimme ich zu, manche nicht, aber das ist ja keine persönliche Freundschaft.
Während ich natürlich mit Alice Schwarzer 1:1 auf derselben Linie bin. Nein,
ihr beide seid ja richtig Freundinnen, schon von damals, schon seit 2008, 2009, ne?
Inniglichst.
Inniglichst, ja.
Ja, klar. Du hast vollkommen recht. Die Dinge sind immer, man muss die Größe haben, auch trennen zu können. Und ich denke mal, es ist wichtig, dass wir unseren Standpunkt immer überprüfen, aktuell überdenken. Und ich werde zum Beispiel mit Alice Schwarzer natürlich, was die Entwicklung des Feminismus und ihre tragende Rolle angeht, niemals übereinstimmen. Außer sie steht da und sagt, ich erkenne den Irrtum an und es tut mir leid. Dann hat man wieder eine neue Verhandlungsbasis. Aber gut, in diesem Fall kann man einfach sagen, richtig, richtig, für den Frieden ist immer besser als gegen den Frieden. Wir kommen jetzt nochmal zurück zu SpaceX. Also, letzte Woche hatte ja der Präsident dieser Starlink-Firma von Elon Musk, der heißt Gwynne Shotwell, angekündigt, dass das Unternehmen die Nutzung von Starlink durch die Ukraine für militärische Zwecke einschränken wird. Und es wurde erklärt, dass der Hochgeschwindigkeitsbreitbanddienst nicht für offensive oder militärische Operationen gedacht sei. Und Shotwell hat erklärt, der Dienst könne hingegen für normale Kommunikationszwecke und humanitäre Zwecke durchaus genutzt werden, etwa um Familien und Krankenhäuser zu verbinden. Und auf diesen Angriff von diesem NASA-Astronauten, dem ehemaligen, der da heißt Kelly mit Nachnamen, hat Elon Musk schnell reagiert und hat Folgendes wörtlich geschrieben: Sie sind klug genug, um nicht auf Medien und andere Propaganda hereinzufallen. Starlink ist die wichtigste Kommunikationsquelle für die Ukraine, insbesondere an der Front, wo fast alle anderen Internetverbindungen verloren gegangen sind. Wir werden jedoch nicht zu einer Eskalation des Konfliktes beitragen, die zum Dritten Weltkrieg führen könnte.
Genau, und an dieser Stelle muss man jetzt wieder sagen, wie gerade bei Sarah Wagenknecht oder auch bei Elon Musk, der auch nicht mein Freund ist, der sagt, ich will Menschen mitprogrammieren. Ich wäre auch sofort bereit, wenn Herr Olaf Scholz etwas Sinnvolles sagt, dass das auch entsprechend förderlich zu bewerten. Selbst bei der Außenministerin Frau Baerbock, wenn sie was Vernünftiges sagen würde, ist jetzt für mich schwer vorstellbar, aber wenn da jetzt mal was käme, wo ich sagen würde, wow, das ist richtig vernünftig und sachlich fundiert, auch dann hätte ich kein Problem damit, es abzukoppeln von meiner persönlichen zum Beispiel Sympathie oder Antipathie zu bestimmten Menschen. Das ist der entscheidende Punkt. Und was Elon Musk da sagt, ist ganz klar, er kann sich als privater Unternehmer eben halt nicht vor den Karren spannen lassen. Wenn jetzt wiederum Leute sagen, das gehört alles mit zum Spiel, mag es ja sein, aber dieser Fakt isoliert betrachtet im Gesamten ist durchaus richtig. Und wenn man sich auf diese Dinge konzentriert, dann bekommt man auch ein gesundes Weltbild. Und wenn man das abgleicht mit den Naturgesetzen, dann bekommt man ein noch gesünderes Weltbild. Und so wird das Bild immer klarer, der Nebel verzieht sich, das Licht am Horizont wird sichtbar und man weiß ganz genau, wo man seine Spur zu ziehen hat, um nicht abzustürzen. Es ist wirklich relativ einfach zu handeln, wenn man es zulässt.
Also nochmal zur Klarstellung, das schreibt Daily Mail, die britische Tageszeitung, die sich damit wirklich auseinandergesetzt hat, was man ja wieder in den deutschsprachigen Hofmedien wenig findet. Also, es heißt in den Nutzungsbedingungen von Starlink ganz klar, Starlink ist nicht für den Einsatz mit oder in offensiven oder defensiven Waffen oder anderen vergleichbaren Endanwendungen konzipiert oder vorgesehen, sondern es hat die Nutzung der Antennen von Starlink durch die ukrainischen Streitkräfte eingeschränkt, um sicherzustellen, dass diese Antennen nicht für den Betrieb ukrainischer Drohnen verwendet werden. Hingegen für die friedliche Nutzung sei es durchaus gedacht und dafür sind die Nutzungsbedingungen auch vorgesehen. Also eigentlich ein ganz klares Wort.
Das wäre übrigens auch ganz sinnvoll, wenn das eine deutsche Bundesregierung machen würde im Bereich der Hilfe, dass zum Beispiel eine humanitäre Hilfe in der Ukraine den Menschen gegenüber eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist. Und zwar sowohl den Menschen in Kiew als auch den Menschen in beispielsweise im Donbass. Das ist auch ganz wichtig. Aber es sind politische Entscheidungen, die drüber stehen über menschliche Entscheidungen. Das Ganze unter dem Deckmantel der Menschlichkeit. Wenn ich sehe zum Beispiel jetzt bei diesem Erdbeben so ein typisches Beispiel dafür, große Erdbeben, Hilfen laufen an und so weiter für die Türkei. Nicht für Syrien, weil in Syrien die Menschen natürlich weitaus minderwertig sind, weil da ja der falsche Diktator jetzt an der Macht sitzt.
Das war jetzt ironisch gemeint, nicht, dass das bitte irgendwo ausgeschnitten wird.
Ja, ich hatte gehofft, dass das verstanden wird, dass das ironisch gemeint ist. Ja, natürlich ist das ironisch gemeint. Das heißt, syrische Menschen, die durch dieses Erdbeben zu Schaden gekommen sind, genau dieselben dramatischen Situationen erleben mussten wie die in der Türkei, denen wird eben nicht geholfen. Es gibt sogar Berichte, die davon sprechen, dass man Hilfe aus der UN, Hilfe von der EU und Hilfe von den westlichen Organisationen gegenüber Syrien sogar massiv verhindert, weil es eben halt die falschen Menschen sind, die dort leben. Das sind übrigens auch für mich rassistische Grundannahmen, ein Begriff, der ja so wahnsinnig oft missbraucht wird.
Ja, den darfst du auch, rassistisch darfst du eigentlich gar nicht sagen, aber ist egal. Andreas, nochmal im Kontext zu all dem Irrsinn, über den wir heute schon gesprochen haben, über die Außerirdischen und so weiter, klingt es ja dann doch auch ein bisschen komisch, was man jetzt versucht, um den Klimawandel einzudämmen. Also da sind ja ganz große Geoengineering-Projekte am Laufen und inzwischen spricht man auch ganz offen darüber. Ich meine, Bill Gates hatte das ja auch alles schon erwähnt, dass man die Sonne sozusagen verdunkeln will mit Staubwolken. Aber dieser Staubschutzschild, der wird jetzt ganz offiziell diskutiert, um das Sonnenlicht abzumildern. Und Wissenschaftler, die sitzen ja schon lange an diesen Forschungen dran. Und man sollte vielleicht auch betonen, dass natürlich alles Leben auf der Erde durch die Wärme der Sonne überhaupt nur möglich ist und dass viele Wechselwirkungen dabei noch gar nicht verstanden worden zu sein scheinen, was den direkten Einfluss von Sonnenaktivität auf Wetter, auf das Klima, auf die Menschen, auf die Seele und so weiter ausüben. Aber was man jetzt vorhat im Weltraum, um die Erde von diesem lebensspendenden Licht der Sonne abzuschirmen, darüber berichtet das Portal Report 24, das geht in eine Richtung, in einer Dimension, dass man ganz schön schlucken muss. Also, es ist ziemlich klar, dass man vorhat, große Staubwolken auszubringen, die in der Lage sind, einen Teil des Sonnenlichtes von der Erde abzulenken. Und die Forschung geht momentan dahin, dass man dafür Mondstaub nutzt, was den Transport und die Ausbringung vereinfacht. Und die Staubwolke soll im Bereich des sogenannten Lagrange Punkt 1 zwischen Sonne und Erde angelegt werden. Also mal abgesehen davon, dass da bestimmt einige Haken dran sind, wie würdest du das als naturwissenschaftlich durchaus orientierter Mensch einordnen?
Ja, also dieser Haken an diesem Plan ist schon mal erstmal zu ermitteln. Man kann möglicherweise mit bestehender Technik eine solche Staubwolke verursachen, aber man kann sie in dem unausweichlichen Moment, wo sich herausstellt, dass die Klimapanik eine Lüge war, nicht wieder absaugen. Das ist ganz wichtig. Wenn das Zeug ausgebracht ist, ist es ausgebracht. Es wäre eine kritische Operation, wie einem Menschen ein Bein abzuschneiden, bis man auf die Idee kommt, dass er durchaus es zum Gehen noch hätte gebrauchen können, aber jetzt ist es zu spät, weil es ja ab ist. Und ich denke daran, 2004 habe ich in meinem Buch Matrix-Syndrom geschrieben über das Thema, unter anderem Chemtrails. Damals war es übrigens so, dass man noch ganz normal über wissenschaftliche Institutionen abfragen konnte, wie die Chemtrails sich zusammengesetzt haben. Das konnte ich damals ganz locker reinschreiben. Es hat sich auch niemand darüber mokiert, dass ich darüber geschrieben habe, weil jeder wusste, dass es Chemtrails gab. Das war 2003, als ich das geschrieben hatte. Danach hieß es plötzlich, es gibt keine Chemtrails, weil nämlich viel zu viele Menschen plötzlich festgestellt haben, hatten, dass es das gab. Heute ist der Punkt jetzt wieder erreicht, wo es sie doch gibt, wie man jetzt gerade wieder lesen kann. Denn das sind ja auch Formen von Chemtrails, die jetzt nochmal optimiert werden, jetzt mit Mondstaub im Prinzip. Also das Ganze ist schon wirklich sehr spannend zu beobachten, wie hier die Menschen von links nach rechts gespielt werden, wie so eine Billardkugel auf Bande.
Ja, es gibt ja noch mehrere Vorschläge, die man da so hat. Also wie gesagt, vom Mond den Staub in Richtung Sonne zu schieben, auch das wäre eine Maßnahme, die man zwar stoppen, aber eben, wie du es auch gerade gesagt hast, überhaupt nicht mehr rückgängig machen kann. Es kann ja auch sein, dass vielleicht mal eine Eiszeit ausbricht und dass man dann eigentlich das Sonnenlicht bräuchte, dann ist aber diese Wolke da. Dann gibt es noch eine dritte diskutierte Variante und das ist die Errichtung einer Art Raumstation. Das würde natürlich zum UFO-Thema passen. Das soll eine riesige Plattform sein am Lagrange 1-Punkt, was sozusagen als traditioneller Sonnenschirm wirkt. Und anders als eine Staubwolke würde ein solcher Schirm alles Sonnenlicht blockieren, das an Teilen der Erde und der Atmosphäre dann wohl fehlen würde. Natürlich mit ebenso unvorhersehbaren Folgen.
Was für eine unfassbare anthropozentrische Hybris. Eine solche Überheblichkeit, sich hinzustellen, sich über die Natur zu setzen und zu sagen, wir regeln das jetzt alles. Ich denke mal, man hat hier versucht, auch aus der Vergangenheit dann bestimmte Dinge zu analysieren. Es gibt ja die Theorie, die mittlerweile auch widerlegt ist, aus meiner Sicht, dass durch einen Meteoriteneinschlag irgendwann die Dinosaurier ums Leben gekommen sind, ausgestorben sind, weil durch den Einschlag des Meteoriten so viel Staub aufgewirbelt wurde, dass damit das Sonnenlicht über Hunderttausende von Jahren nicht mehr auf die Erde so ungehindert kam und damit die Menschen natürlich, oder die, nicht die Menschen, die Wesen, die damals lebten, Menschen gab es natürlich noch nicht, dann eben halt in Massen starben und nur kleine, einfache Lebensformen überhaupt überleben konnten, weil das Licht und die Nahrungsmittel einfach gar nicht mehr ausreichten. Aber diese Konsequenzen, darüber ist man sich offenbar nicht im Klaren. Und jetzt noch zu sagen, wir bauen da riesen Sonnensegel in den Himmel rein, also da zeigt man im Prinzip, wie abgehoben und verrückt im Prinzip jetzt diese, wir haben gerade darüber gesprochen und gelesen, wie das jüngste Gericht eigentlich zum Schluss durch das Dunkle umgesetzt wird. Das ist so ein bisschen das jüngste Gericht, was wirklich aus dem Dunklen kommt.
Ja, das heißt so, ne, dass am Ende dieses jüngsten Gerichtes, ihr wisst ja, dass wir durchaus nicht ausschließen, dass wir in dieser Zeit uns befinden, dass dann das Dunkel den Rest selbst erledigt. Ja, und eigentlich würde es ganz schrecklich enden, wenn nicht dann der wahre Herrscher über alle Welten eingreifen würde. Da wäre ich mal gespannt, was denn da mit diesen Hologrammen passiert.
Die würden wahrscheinlich ganz schnell weg sein. Aber wie dem auch sei, wir haben jetzt die Situation, dass wir eine solche eingebettete Situation der Erde haben, in der tiefsten Dunkelheit. Die ganzen Steuerungselemente der Erde aus meiner Sicht, die gesamten politischen Lager im Prinzip, egal wie sie sind, die werden mehr oder weniger vom Dunkel so stark beeinträchtigt und geprägt, sodass man, wenn man darauf hinweist und auf das Licht pocht und sagt, wir sind aber lichtorientiert und haben eine Lichtsehnsucht, dass man sich verdächtig macht. Ich hatte durchaus Menschen in meinem Umfeld, als ich zum Beispiel mit den grünen Büchern die Schöpfungsgesetze verstanden habe und irgendwann die Verbindung zu Gott aufbauen durfte, oder nennen wir es von mir aus auch Urkraftzentrale, um das wissenschaftlicher zu nennen, das soll jetzt mal dahingestellt sein, dass das natürlich wirklich unglaublich aufstößt nach dem Motto, wie kannst du denn so, das ist ja irgendeine Religion und ich bin alles andere als religiös, das ist überhaupt nicht meine Frage. Aber das sind ja eben halt fürchterliche Entwicklungen im Prinzip, in die du dich da bewegst. Nach dem Motto, hättest du mal lieber einen Swingerclub aufgemacht, da hätten wir dich noch gefeiert, aber doch nicht, wenn du zu Gott findest. Das geht ja gar nicht.
Herr Pop, doch nicht gleich so überziehen.
Ja.
Naja, du hast ja recht. Das ist ja tatsächlich jetzt in diesen Zeiten das Bild, dass man sich dadurch verdächtig macht. Es gibt übrigens in unserem Kongress, der im März stattfindet, vom 10. bis zum 12., gibt es einige Vorträge zu diesem Thema, nämlich der Überzüchtung des menschlichen Verstandes. Christopher Vasey wird zu diesem Thema sprechen. Verstandesherrschaft. Und was wir dabei leider vergessen haben, ist das Innere, den Geist zu Gehör zu bringen oder überhaupt zu Gespür zu bringen. Und das ist letztendlich auch der bedauernswerte Zustand der ganzen Erde und der Menschheit, in denen wir uns jetzt befinden. Das haben wir uns alle mehr oder weniger selber eingebrockt. Und Christopher Vasey wird nicht alleine darüber sprechen, sondern du wirst auch ein Interview mit dem Klaus-Georg Tornay führen über die Schöpfungsgesetze, Andreas. Und noch haben wir den Frühbucher-Rabatt.
Ja, noch 3 Tage haben wir ihn und dann geht der reguläre Preis los. Es muss auch so sein, das geht leider nicht anders, das ist festgelegt. Aber nochmal mit dem Klaus-Georg Tornay, also spätestens wenn man Christopher Vasey gehört hat, ich bin regelmäßig auch tief berührt von seinen Vorträgen, weil eine solche Sachlichkeit drin steckt. Und das ist für mich das, was mich wirklich berührt. Man fliegt nicht irgendwo durch die Weltgeschichte, sondern das ist sachlich fundiert ausgeführt. Und wenn man sich dann mit dem Herrn Tornay in Verbindung setzt, und ich habe mit ihm Vorgespräche geführt und ich werde mit ihm an diesen Tagen, ich weiß es noch gar nicht genau, das steht noch nicht genau fest, an welchem der das ist, werde ich mit ihm ein Gespräch führen, wo wir dann wirklich die 3 Schöpfungsgesetze als Grundgesetze erst einmal versuchen genau zu beleuchten. Das ist also für diejenigen, die zum Beispiel sagen, ich bekomme keinen Zugang zu dem Buch, obwohl ich die Bücher oder das Buch bei mir bereits im Schrank stehen habe, die grünen Bücher. Irgendwie fehlt mir da noch der richtige Anstoß. Ich habe da mal so quer gelesen und das kann man nicht quer lesen. Man muss das chronologisch machen. Dann bekommt man da eine ideale Grundlage. Was noch ganz wichtig ist zu dem Kongress. Ihr solltet wissen, das ist wie beim letzten Kongress, wenn wir dann sagen, das ist am 10. bis 12. Februar, März, 10. bis 12. März findet das statt. Jeder, der einen solchen Zugang hat, kann ein ganzes Jahr lang, so oft er will, jederzeit reingehen und kann alle Vorträge und alle Interviews und alle Gespräche und alle Darstellungen en Detail wiederholen und rückspulen, so oft er will. Er hat also Zugang für ein ganzes Jahr. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, du zwischen 10. und 12. passt mir überhaupt nicht, ich habe die Zeit leider nicht. Jeder kann dort jederzeit rein, ob das noch im Oktober ist oder nächstes Jahr im Februar, auch das ist kein Problem.
Wir bekommen auch immer wieder Zuschriften von euch, von jenen, die letztes Jahr beim Kongress dabei waren und jetzt irgendwann zwischendurch zu Weihnachten, Neujahr kam viel, die ein bisschen Zeit hatten und sich die Vorträge angeschaut haben und ganz begeistert waren. Und es wird dieses Jahr auch wieder so sein. Wir haben so großartige Leute, die wirklich außergewöhnliche Dinge uns vermitteln können. Ihr seht jetzt auch jeden Tag kleine YouTube-Teaser von Andreas und mir, wo wir nochmal auf die einzelnen Referenten und Interviewgäste hinweisen. Es ist schon eine Ansammlung großer Denker, um eben nicht nur die beklagenswerten Zustände dieser Welt zu besprechen und die uns alle betreffenden damit verbundenen Probleme, sondern Lösungen. Wie kommen wir da wieder raus? Was kann der Einzelne tun für Geist, Körper und Seele? Eine aktuelle Meldung, Andreas, wir sind heute, ist irgendwie ein komischer Podcast, ne? Mhm. Ja, wir sind gut, das war ja aktuell mit den Aliens. Mir kommt das ja immer vor, als ob das so.
Das ist eigentlich so eine Art Grundlage, die wir damit auch schaffen. Ich finde, das ist ganz wichtig. Das kann man sich ruhig 2 oder 3 Mal anhören. Einfach, weil die Gefahr groß ist, in dem Moment, wenn solche Situationen am Himmel irgendwo Projektionen oder irgendwelche Flugkörper dort sind, dass wir sofort in Erwägung ziehen, halt, stopp. Es kann eine Projektion sein, die so echt aussieht, dass ich daran glauben soll, um mich in Panik zu bringen. Und ich bin hier zum Beispiel ganz entspannt, wenn solche Dinger hier oben drüber fliegen und wir uns das mal ansehen würden und würden sagen, prima, guck an, Blue Beam läuft.
Aber ich habe bis jetzt noch keins gesehen.
Bis jetzt habe ich auch noch keins gesehen.
Aber wenn wir eins sehen sollten, werden wir es fotografieren und euch zeigen.
Ja, genau. Und dann sagen wir haben es gesehen, mit bloßem Auge.
So. Also, aktuelle Meldung, Andreas. Die USA raten ihren Bürgern von Reisen nach Russland ab und fordern alle Bürger, die sich in Russland befinden, zur Ausreise auf. Hintergrund sollen willkürliche Festnahmen durch russische Behörden sein, heißt es in verschiedenen, zum Beispiel hier bei NTV, in verschiedenen Zeitungen und Portalen. Und US-Bürger, die eben dort leben oder reisen, sollten sofort abreisen aufgrund des Risikos unrechtmäßiger Inhaftierungen sei erhöhte Vorsicht geboten. Reisen Sie nicht nach Russland, heißt es wörtlich. Was ist es? Ich meine, die haben schon ein paar Mal gewarnt, aber was soll dieses unvermittelt Plötzliche?
Also hier wird natürlich ein Bild aufgebaut. Ich meine, das kann durchaus sein. Ich denke an 9/11. Ich bin kurz danach beispielsweise in den USA gewesen, in Dallas, glaube ich, war das. In Dallas war es. Und bin dort auch sofort aufgrund meines Buches, was ich damals geschrieben hatte in Deutsch, einfach festgehalten worden, ursprünglich mal, weil es angeblich anti-amerikanisch war, weil ich über das Geldsystem geschrieben habe. Heute ist das kein Thema mehr, weil da nichts anderes drinsteht, als dass 2008 eine große Finanzkrise kommen wird und wie die sich zusammengesetzt hatte. Das liegt ja nun hinter uns, weil das war damals im Jahr 2002. Und also an dieser Stelle ist es ganz wichtig, dass man da auch gesehen hat, anhand des Patriot Acts, dass man ohne irgendwelche Anklagen irgendwelche Leute einfach festnehmen konnte. Das war auch so. Hier geht es jetzt in Russland darum, dass man sagt, okay, auch da, ich kann das nicht ausschließen, dass es zum Beispiel verdächtige Personen gibt, die man festnimmt, und auch, dass das nicht alles sauber zugeht. Das würde ich überhaupt nicht ausschließen, weil alle, ich sage mal, Kriegsparteien, die propagandistisch momentan nervlich überreizt sind, neigen auch zu Überziehungen. Das ist eindeutig der Fall. Ich interpretiere aber auch etwas weiteres mit rein. Je mehr Amerikaner dort sind, desto mehr Sprachrohre aus Amerika gibt es noch in Russland, die vielleicht feststellen, dass das Volk ihrem Führer Putin anders aufgestellt ist, als der Westen es sich wünscht, nämlich konstruktiv. Auch die Gefahr besteht. Und wenn Sie das dann beispielsweise im Westen erzählen, dann bedeutet das, dass damit natürlich das falsche Wissen rüberkommt, nämlich eventuelle auch Wahrheiten, die man eigentlich gar nicht haben will. Also das hat ja ganz viele Facetten, dieses Bild.
Ja, es könnte auch sein, viele reden ja darüber, dass doch auch plötzlich wirklich ein größerer, übergreifenderer Krieg ausbrechen könnte. Und es heißt hier, russische Sicherheitsdienste hätten US-Bürger unter falschen Anschuldigungen festgenommen, belästigt, ihnen eine faire oder transparente Behandlung verweigert, sie in geheimen Gerichtsverfahren ohne Vorlage glaubwürdiger Beweise verurteilt. Das hat die US-Botschaft mitgeteilt. Und es heißt, die russischen Behörden setzen willkürlich lokale Gesetze gegen religiöse Mitarbeiter aus den USA durch und haben fragwürdige strafrechtliche Ermittlungen gegen US-Bürger eingeleitet. Das vielleicht nochmal, um das Ganze auch von der anderen Seite her zu beleuchten.
Ja, und das kann durchaus natürlich auch die Wahrheit sein. Also mich würde das nicht wundern, denn wir sehen in Kriegszeiten, dass dann auf allen Seiten wirklich Verwerfungen stattfinden. Und wir freuen uns ja, wenn der Westen und die USA ganz deutlich sagen können für sich, bei uns kommt so etwas nicht vor, dass zum Beispiel ein Russe festgenommen wird und unter falschen Anschuldigungen eventuell eben halt auch bestimmte rechtliche Eigenschaften, die er haben dürfte, dass man ihm vorenthält und so weiter. Freuen wir uns darüber, dass es da so sauber ist und auf der anderen Seite eben halt man warnen muss.
Eine andere aktuelle Meldung ist, dass die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa der Ukraine und dem Westen Täuschung vorwirft, also von offizieller Stelle, was das Minsker Abkommen angeht. Wir hatten ja darüber berichtet, dass Herr Hollande, Frau Merkel, wer war es noch gewesen, Herr Johnson aus Großbritannien und letztendlich vor wenigen Tagen auch Herr Zelensky alle gemeinschaftlich auf ihre Art und Weise erklärt haben, dass keiner von ihnen eigentlich dieses Minsker Abkommen wirklich ernst genommen hatte. Jedenfalls offenbar nicht so ernst, wie Russland es anscheinend genommen hatte. Dieses Minsker Abkommen sollte ja Paris, Berlin, Kiew und Moskau ab 2015 sozusagen Zeit geben, einen Friedensplan auszuhandeln, damit die Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine, also im Donbass, auch beendet würden. Und Frau Sacharowa sagte, dass Deutschland, Frankreich und die Ukraine bei diesen Verhandlungen wörtlich etwas komplett anderes impliziert hätten, als sie ihren Bürgern offen versprachen. Das hat sie gegenüber der Nachrichtenagentur TASS gesagt. Wörtlich, sie gaben dem Regime in Kiew Zeit, sich wieder zu bewaffnen. Das bedeutet, dass sie die internationale Gemeinschaft von Anfang an täuschen wollten. Und Zitat Ende. Und Frau Sacharowa sprach von einer Farce, einem Betrug im Weltmaßstab sowie einer wörtlich heimtückischen Absicht, die der globalen Sicherheit schade.
Ja, ich kann dieser Argumentation durchaus folgen, weil es ist ja nicht nur ein Betrug oder eine Falschaussage oder eine Strategie mit falschen Vorgaben auf der Basis von Unwahrheiten gegenüber Kiew oder gegenüber Russland oder gegenüber den Ostgebieten, sondern gegen ganz Europa, gegen alle Menschen. Also zum Beispiel, wenn eine Frau Merkel oder die Franzosen vertreten werden durch ihren Staatspräsidenten und so weiter, dort letztendlich mit dem Vertrag von Kiew, mit dem Abkommen von Kiew konfrontiert werden. Also wer deutscher Bürger ist, der muss sich ja auch darauf verlassen, dass in ihrem Namen letztendlich ein Abkommen geschlossen wird. Das ist ja nicht Frau Merkel, die das gemacht hat, sondern sie hat das gemacht als Vertreterin des deutschen Volkes. Und damit hat sie natürlich auch das deutsche Volk im Prinzip belogen. So hat sie es ganz offen zugegeben, nach dem Motto, die Medien haben ja alles, die Hofberichterstatter eben, auch entsprechend so dargestellt, dass wir natürlich den Frieden in den Ostgebieten der Ukraine herstellen wollen, eben halt mit einer Sicherheitszone, die dort gemacht wurde über dieses Abkommen. In Wirklichkeit hatte man das aber nicht vor. Jetzt haben aber in dieser Zeit, als das lief, diese ganzen Phasen, gab es auch irgendwelche Bundestagswahlkämpfe. Und vielleicht hat der eine oder andere Frau Merkel sogar deswegen gewählt, weil sie eine Friedenspolitik mit Russland eingeleitet hatte oder zumindest glaubhaft einleiten wollte, was im Nachhinein sich als Lüge herausstellte. Ergo, dadurch sind übertragen gesehen ihre eigenen Wähler der CDU sogar getäuscht worden. Also diese ganzen Dinge sind ja hochbrisant. Wenn ich als Bürger meines Staates nicht mehr weiß, ob der Staatsführer meine Interessen überhaupt vertritt, wenn er so etwas sagt oder vielleicht sogar vorsätzlich lügt.
Ja, danke für diese Einordnung. Ich möchte auf eine Reise hinweisen, die der russische Außenminister jetzt gerade beendet hat. Der ist nämlich in Afrika gewesen. Und Afrika, das hat Thomas Röper mal so zusammengefasst und auch übersetzt, wie das russische Fernsehen über diese Reise berichtet hat. Denn wir reden ja hier gerade, hast du auch wieder getan, über die globalen Verschiebungen. Wer gehört auf welche Seite? Wer ist wem zugetan? Und so günstig, wie sich der Westen darstellt, scheint die Lage ja immer weniger zu sein. Hingegen scheint Russland richtige Seilschaften schon seit einiger Zeit zu knüpfen. Also Lavrov, Entschuldigung, in Afrika. Und es heißt hier in dem Artikel von Thomas Röper, dass natürlich dort gigantische Märkte derzeit entstehen und Afrika der derzeit geopolitisch sogar wichtigste Kontinent sein könnte. Denn dort gibt es nach wie vor unermessliche Bodenschätze, die in naher Zukunft wichtig werden könnten. Und Andreas, Afrika ist ja ein Kontinent, der vom Westen her seit Jahrhunderten unterjocht, besetzt, kolonialisiert wurde.
Ja, missbraucht, als Müllhalde benutzt. Also alle, ich sag mal, jeder Sondermüll im Prinzip, der wurde dann entsorgt. Und entsorgen heißt dann eben, dass man sie mit Schiffen an afrikanische Länder rangebracht hat und hat sie dort auf irgendeinen Platz geschüttet und Kinder haben dort gespielt. Das ist dann die angemessene Entsorgung des Ganzen. Und aus diesem Grunde ist es natürlich schon schwierig gewesen auch. Und Afrika ist durchaus auch ein Schlüssel bei der Frage der zukünftigen Machtverteilung jetzt in der Welt. Und jetzt fällt ihnen das quasi auf die Füße, nämlich dieses Fehlverhalten, zumal die arabischen Staaten sich gerade von den USA ebenfalls emanzipieren und russische Rohstoffe für den Westen langsam unerreichbar werden. Also wir merken das hier an jeder Stelle und wir wissen natürlich auch, dass China eben in Afrika aktiv ist, dort Fabriken baut für Batterien und so weiter und der Westen irgendwie kein Bein mehr an die Erde bekommt.
Ich habe das in meinem Buch beschrieben, nämlich Blutgericht Europa, wo über genau diese Kolonialisierung und die unausbleiblichen Folgen gesprochen wird. Was sind die unausbleiblichen Folgen? Ein Karma, wenn wir von einer Reinkarnationslehre und vor allem von dem großen Naturgesetz der Wechselwirkung ausgehen, was der Mensch sät, wird er vielfach ernten, dann ist doch ganz klar, dass diese Kolonialisierung auf einem fremden Kontinent, die Unterwerfung der Menschen zu Sklaven, auch die Ausrottung von Völkern, von ganzen Stämmen, natürlich in dieses Gesetz der Wechselwirkung mit hineinkommt und dementsprechend natürlich auch eine Rückwirkung für Europa zu erwarten ist.
Wer da seinen Wissenshorizont wirklich erweitern will, dem sei empfohlen das Buch Alte Seele Afrika. Dort werden nämlich wirklich in einer ganz klaren Struktur mal die Verwerfungen über die Jahrhunderte mehr oder weniger aufgebaut und das von einer Insiderin als Autorin ein hervorragendes Buch, womit man gerade auch diesen riesengroßen Kontinent. Der Kontinent, übrigens nochmal, den sollte man sich auf dem Globus ansehen und nicht nur auf der Karte, weil er durch die aufgeklappte Weltkarte viel verkleinerter dargestellt wird, als er in Wirklichkeit ist. Also wenn ihr mal auf einen Globus guckt, seht euch mal an, wie groß Afrika eigentlich ist und wie klein es ist, wenn ihr eine Weltkarte in einem Atlas oder im Bildschirm anseht. Auch ganz wichtig.
Ja, danke schön. Und wie heißt es hier weiter von Thomas Röper? Also er spricht von der dritten Afrika-Reise von Lavrov innerhalb weniger Monate und dass diese Reisen weltweit genau beobachtet würden. Ihm spielt dabei in die Hände, also Lavrov, dass der Westen als ehemalige Kolonialmacht in Afrika einen schlechten Ruf hat, zumal der Westen auch nach dem offiziellen Ende der Kolonialzeit versucht hat, mit der Ausbeutung Afrikas einfach weiterzumachen wie vorher. Und Röper schreibt, nun ist er natürlich sehr pro-russisch, das wissen wir auch. Er sagt, Russland hingegen hat in Afrika einen sehr guten Ruf. Das können wir jetzt so nicht sagen, aber er hat, also Russland hat bestimmt jetzt nicht so einen schlechten Ruf wie die Kolonialherren. Denn er begründet es hier, es war die Sowjetunion, die den jungen afrikanischen Nationen nach Erlangung ihrer Unabhängigkeit geholfen habe, erste Industrien und Universitäten aufzubauen. Da kann man natürlich auch wieder dagegen halten, ist das nicht auch schon wieder eine neue Besetzung?
Naja gut, okay, aber es ist tatsächlich bekannt, dass gerade in der Sowjetunion, übrigens auch in der DDR, sehr viele Austauschprogramme gelaufen sind. Ich habe das gesehen, ich war zu DDR-Zeiten, gerade Jahren 85, 86, 87 öfters dort und hatte dort Verwandte besucht. Und mir ist dort aufgefallen, wie viele afrikanische Austauschbürger dort waren. Das war eigentlich auch immer ganz interessant. Also viele afrikanische Akademiker haben ja auch seinerzeit in der Sowjetunion studiert und mit dem dort erlangten Wissen angefangen, ihre Länder wieder neu aufzubauen. Auch das liegt den Menschen natürlich noch im Kopf hinten mit drin. Aber sie haben natürlich aufgrund ihrer Erfahrungen den Weißen insgesamt gegenüber schon gewisse Schwierigkeiten, ist es ganz logisch. Aber die Sowjetunion oder auch heute Russland, es ist ja nicht mal die Nachfolgeorganisation, sondern ein völlig neues Land, die Föderation Russland, dass die mit Sicherheit jetzt nicht so schlecht dastehen wie beispielsweise Europa oder USA.
Ich denke mal, durch diese Zeit der Kolonialherren in Afrika sind viele weltweite schwerwiegende Missverständnisse entstanden. Unter anderem, dass viele Weiße ja die schwarze Hautfarbe mit Sklaverei in Verbindung gebracht haben. Also sozusagen das Bild entstanden ist, dass die Schwarzen eine unterdrückte, eine minderwertige Menschengruppe seien, was natürlich nicht nur nicht stimmt, sondern ein gefährlicher Irrtum ist. Aber genau das wurde damit verbunden.
Es ist auch ganz logisch, dass die Afrikaner dementsprechend reagieren. Wir können nicht einfach nur eine Ist-Situation sehen und sagen, da hat es angefangen, sondern es gab eine lange Geschichte davor. Bevor beispielsweise die Kolonialisierung stattgefunden hatten, war Afrika eine völlig andere Tradition, eine völlig andere Kultur. Und zwar in den verschiedenen Bereichen. Da war nicht alles Gold, was glänzt. Und auch wenn man dann beispielsweise sagt, das hören wir immer wieder mal, dass einer sagt, ja, aber in Namibia beispielsweise, da haben wir durch die westlichen Strömungen wirklich das Land auf Vordermann gebracht. Die geht's besser, als es je zuvor war. Man muss das sehr vorsichtig sehen. Was ist denn überhaupt besser? Wie definiert man überhaupt besser? Wie definiert man Qualität? Wie definiert man Wohlstand? Wohlstand kann auch ein Seelenzustand sein und nicht nur eine Frage der Effizienz des Bruttoinlandsproduktes oder des Geldbeutels.
Hast ein gefährliches Thema angesprochen, denn immer dann, wenn es um Namibia geht, bekommen wir Zuschriften, die sehr empört sind und die diese Kolonialzeit durchaus begünstigt unterstreichen. Ich möchte aber mal jetzt hier auf Herrn, wobei ich gar nicht in Abrede stellen möchte, ich war auch ein paar Mal in Namibia, dass das sehr, sehr schön dort ist und die Entwicklungen gut aussehen, aus westlicher Sicht. So, jetzt also, Lavrov war diese Woche in mehreren Staaten Afrikas, in Mali, in Mauretanien und im Sudan. Und der Empfang sei überall herzlich gewesen, so berichten jedenfalls die russischen Medien. Und weil eben die Sowjetunion schon viel getan habe, man also identifiziert sich durchaus mit der Sowjetunion von russischer Seite, um das Kolonialsystem zu zerstören und den schwarzen Kontinent, wie es hier heißt, vom Joch des Westens zu befreien. Also nicht nur in den arabischen Staaten sieht man das so, Andreas, dass der Westen doch sozusagen die Machthand auf den Staaten und Ländern hat, sondern in Afrika könnte das eben auch sich mehr und mehr herausstellen. Vor allem, wenn man sieht, dass keiner der 54 afrikanischen Staaten die antirussischen Sanktionen des Westens derzeit unterstützen.
Ja, wir sehen da natürlich schon eine gewisse, zumindest Neutralität. Also was hier am entscheidendsten ist, ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass es alles pro-russisch ist, aber es ist auf jeden Fall anti-westlich. Das kann man zumindest reininterpretieren. Und keiner will ja vom Regen in die Traufe und sagen, okay, wir waren vorher in der westlichen Herrschaft der Amerikaner, jetzt kommen wir in die Herrschaft der Russen und Chinesen. Beides ist auch der falsche Weg. Deshalb sprechen wir ja auch eben halt von diesen multipolar entstehenden Welten, die unipolare Welt mit ihrem eigenen Regelwerk. Die USA haben ein eigenes Regelwerk gestellt über die eigentlichen völkerrechtlichen Gesetze. Das sind Dinge, das mögen die Leute nicht unbedingt.
Ja, es heißt hier in dem Bericht zum Beispiel zum Thema Mali, wo Herr Lavrov war, nach 80 Jahren als Kolonie und 60 Jahren unruhiger Unabhängigkeit ist Bamako, das ist die Hauptstadt Malis, dabei, neue Beziehungen zu den Staaten der Welt aufzubauen. Es ist eine der ältesten Zivilisationen in Westafrika. Im 18. Jahrhundert blühte hier das Handelskönigreich Songhai. Doch heute ist Mali eins der ärmsten Länder Afrikas. Fast ein Jahrhundert französischer Ausbeutung der Rohstoffe des Landes konnte nicht spurlos vorübergehen. Die wichtigsten Rohstoffe des Landes sind Gold und Diamanten. Und bei einem so wertvollen Untergrund gibt es immer Potenzial.
Ganz klar, es sind also nicht nur irgendwie die Amerikaner, es waren auch nicht nur die Engländer, es waren auch die Franzosen und es waren auch die Deutschen natürlich mit dabei. Und insofern sind das die jetzt klaren Entwicklungen, die wir jetzt ableiten können.
Die Russen liefern jetzt übrigens auch MI-8-Hubschrauber und Su-25 Bodenkampfflugzeuge nach Mali. Das sind natürlich auch heikle Themen, aber es heißt, dass die Menschen dort kämpfen gegen verschiedene Gruppen wie Ansar el-Din, das soll die malische Filiale des IS sein, für die die französischen Truppen da reingegangen sind, aber wohl sehr zögerlich sich überhaupt kämpferisch gezeigt haben. Naja, auf jeden Fall gibt es im ganzen Land schon seit einiger Zeit antifranzösische Demonstrationen. Wir greifen nur dieses Land heraus. Lavrov war eben auch noch in anderen Ländern und er ist eben, also auch in Mauretanien und so weiter, und er ist eben auch in der letzten Zeit in verschiedenen afrikanischen Ländern gewesen, wie im Kongo, Uganda, Äthiopien und in der Arabischen Republik Ägyptens. Und er war in Südafrika in den letzten Wochen. dann im Königreich Eswatini, also dem ehemaligen Swasiland, in Angola und Eritrea. Andreas, das ist natürlich sehr auffällig, was Russland da vorhat.
Naja, es ist vor allem auffällig, dass der Westen nicht darüber berichtet. Das heißt also, man sieht da ja offenbar auch eine eigene Gefahr für sich selbst. Und das ist eines der Hauptprobleme. Ich möchte noch mal auf diesen Frieden da zurückzukommen in diesem Bereich. Das heißt, hier wird eine multipolare Welt offenbar bereits schon zurechtgezimmert und der Westen ignoriert das einfach und bleibt in seinen üblichen Verurteilungen mehr oder weniger stecken. Die stecken komplett fest an dieser Stelle. Und ich würde mir wünschen, dass es zum Beispiel Talkshows gäbe, ein Markus Lanz und so weiter, wo amerikanische Hardliner zu Worte kommen, wo beispielsweise afrikanische Staatsführer zu Worte kommen, wo russische Staatsführer und Hardliner zu Worte kommen, um dann wirklich eine bunte, ausgeglichene Diskussion zu haben, die man dann versucht so zu moderieren, dass es friedlich abläuft. Und ich glaube, man wird dann relativ schnell eines finden, dass gar keiner Interesse an Gewalt und Krieg hat als Mensch, sondern dass das Interessen sind von Institutionen. Institutionen sind keine Menschen. Kapitalsammelbecken sind keine Menschen, sondern sie beinhalten Menschen. Die Mitarbeiter von solchen großen Kapitalsammelbecken, BlackRock und so weiter, die kann man ja durchaus wie eine Art Sklaven des Systems bezeichnen. Die hängen halt dran an diesem Geld und kommen deshalb nicht raus. Deshalb ist es so wichtig, dass diese ganzen Dinge auch argumentiert werden. Wenn ich sehe, dass die westlichen Medien nicht mal einen großen Bericht darüber mal machen, über diese Entwicklung von Lavrov und so weiter, dann ist das ein Problem.
Das stimmt nicht, Sie berichten ja darüber. Ja, also es heißt hier zum Beispiel bei Thomas Röper, der sagt das ja, dass diese Reisen Lavrovs vom westlichen Fernsehen beobachtet werden, besonders eifersüchtig von den Französischen und eben natürlich anders kommentiert werden. Alles in allem, das ist das Resümee, heißt es hier in dem Bericht von Röper, Afrika durchläuft eine weitere Runde seiner Entwicklung. In vielen Staaten sind neue Eliten an die Macht gekommen, die die westlichen Länder nicht als verlässliche Partner, sondern als ehemalige Kolonialisten betrachten, die auf den Kontinent zurückkehren wollen. Russland hingegen wird als Freund gesehen, der bereit ist, Beziehungen auf gleicher Augenhöhe aufzubauen. Und was soll das wichtigste Ergebnis aller Afrika-Besuche des russischen Außenministers Lavrov sein, heißt es hier wörtlich, die Staats- und Regierungschefs des Kontinents haben ihre Teilnahme am nächsten Russland-Afrika-Gipfel bestätigt, der im nächsten Sommer in St. Petersburg stattfinden wird.
Na, das sind die Entwicklungen eben halt einer neuen Welt. Und wir reden hier natürlich auch von weiteren Kandidaten der BRICS, denn das S steht nur für Südafrika, nicht für ganz Afrika. Und es werden wahrscheinlich immer mehr afrikanische Staaten nachlaufen. Und es sind ja auch andere im Gespräch. Selbst die Türkei steht im Gespräch als BRICS-Kandidat. Also das Ganze hat schon Dimensionen, die man sehr genau beobachten muss.
Und das werden wir machen. Wir werden das Ganze für euch im Auge behalten. Ihr selber mit Sicherheit auch. Ihr Lieben, das war's heute wieder. Eine Menge auch neuer Themen, die uns ja selber hier, also sagen wir mal, so gut unterhalten.
Ja, wir gucken gleich erstmal raus, ob ein paar UFOs am Himmel stehen und dann sehen wir weiter.
Da hinten, guck mal.
Oh ja, nee, eine Wolke. Mist.